Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert. Gestern Abend ging eine Ära zu Ende, denn der Dirigent Bernhard Haitink, inzwischen 90-jährig, nahm seinen Abschied von der Bühne. In Luzern, der Stadt am Vierwaldstätter See, in der er selbst lange Zeit gewohnt hat und sogar einen eigenen privaten Konzertsaal hatte. Das Lucerne Festival war also ein letztes Heimspiel für Haitink nach 65 Jahren, in denen er die großen Orchester der Welt leitete, dirigierte er ein letztes Mal, und zwar die Wiener Philharmoniker mit der 7. Sinfonie von Anton Bruckner. Wer dieses Konzert besucht, der wird später einmal sagen können, ich bin dabei gewesen. So warb das Festival auf seiner Webseite. Jörn Florian Fuchs war gestern dabei. Wie war tatsächlich die Stimmung im Saal? Spürte man dieses besondere, einmalige auch im Publikum?
Absolut. Das war eine Mischung aus hohem Berührtsein und auf der anderen Seite dann großem Enthusiasmus am Schluss. Das ist ganz klar. Haitink ist dem Festival hier in Luzern seit vielen, vielen Jahren verbunden, mit wechselnden Orchestern, immer wieder auch mit den genannten Wiener Philharmonikern. Und es gab dann doch auch eine sehr anrührende Szene am Schluss. Bernhard Haitinks Frau kam dann auf die Bühne, hat ihn gestützt. Haitink selber ist ja nach einem Sturz ein bisschen jetzt gehbehindert. Man sieht ihm diese 90 Jahre inzwischen dann doch an. Und er hat den Abend also zum Teil auch auf einem kleinen Hocker gesessen, sich aber immer wieder dann aufgerichtet und eine, wie ich schon finde, wirklich phänomenale Leistung gestern Abend nochmal gebracht.
Bruckner und Haitink, das war ja eine gelungene Paarung immer, wenn man so will. Was begeisterte Haitink zeitlebens an diesem Komponisten so sehr?
Also Haitink ist ja ein Dirigent, der nicht nach der Mode dirigiert, sowohl was die Auswahl der Stücke betrifft, als auch den Stil. Es ist so eine Mischung aus ganz genauer Analyse. Also er ist jemand, der sich auch bei Stücken, die er seit Jahrzehnten kennt, immer wieder in die Noten vertieft, sagt, auch wenn er vor einer Aufführung nicht nochmal in die Noten schaut, dann findet er, dass er sei irgendwie schuldig. Und dieses einerseits total akribische, philologische steht dann gegenüber oder eigentlich korrespondiert dann auch auf eine ganz eigene Weise wieder mit großem Ausdruck, großer Kraft. Und bei Bruckner ist es ja so, dass es diese Klangkathedralen gibt, die genau konstruiert sind. Gerade bei der Sieb ist sozusagen jedes Stückchen des Gebälks bis ins Feinste mit dem nächsten Stück verschaltet, verschachtelt. Und man muss aber trotzdem einen großen Bogen schaffen und muss eben es auch schaffen, fast so etwas wie Spiritualität zu erzeugen. Also wirklich etwas, wo man dann abheben kann. Aus der Konstruktion sozusagen kommt dann das, pathetisch gesagt, etwas Metaphysische. Und diese Kombination, glaube ich, die hat Haitink immer interessiert, gerade an Bruckner, aber auch an großen Symphonikern wie Mahler. Er hat viel Schostakowitsch dirigiert, ein bisschen auch deutsches Repertoire, den Ring des Nibelungen etwa. Aber sein Herz war immer bei den großen Symphonien, nicht so sehr bei der Oper zum Beispiel.
Und was gab es genau gestern Abend?
Also gestern hatten wir zunächst Beethovens 4. Klavierkonzert mit Emanuel Ax. Das ist tatsächlich nur so ein Intro gewesen. Da fand ich ehrlich gesagt die Wiener Philharmoniker, gerade die Streicher, auch etwas verhalten am Anfang. Das ganz Zentrale war eben diese 7. Sinfonie von Bruckner, die, man hat's gemerkt, das ist wirklich das Herz- und Magen- und Hirnstück von Haitink. Und da ein kleiner Eindruck aus dem Finale von Bruckners 7. Also da merkt man am Schluss tatsächlich etwas Überirdisches, eine Verklärung, die aber nie in den Pomp, ins Kitschige, ins Pathos hinabgleitet. Das war Haitink immer ganz wichtig Und das bezieht sich auch nochmal auf seinen Dirigierstil. Es geht nicht um das Ego, es geht nicht um eine eigene, besonders wilde, neue Interpretation, Leuten was zu beweisen, sondern es geht wirklich darum, aus den Noten, so eng wie möglich an den Noten zu bleiben und aus den Noten heraus dann eben solche Erlebnisse, wie wir es gestern hatten, zu generieren. Dieses Konzert übrigens ist abrufbar beim Streamingdienst Takt 1. Das ist aus Salzburg, wo dieses Programm vor ein paar Tagen schon lief. Und dieses ganz letzte Konzert gestern in Luzern, das wurde also dann auch nochmal mitgeschnitten und wird sicher irgendwann auch auf CD, denke ich mal, verfügbar sein. So, einerseits schließt sich ein Kreis mit Bruckner 7 nochmal in dieser wirklich exemplarischen Darbietung. Und auf der anderen Seite ist es natürlich traurig, weil es, denke ich, der beste Bruckner, vielleicht auch Malerdirigent unserer Gegenwart, jetzt muss man ja leider sagen, war.
Ja, war, muss man tatsächlich nun sagen. Beim Lucerne Festival nahm der niederländische Dirigent Bernhard Haitink gestern Abend seinen Bühnenabschied. Jörn Florian Fuchs berichtete für uns. Immerhin hatte vor 3 Jahren Michel Houellebecqs Roman unter dem Titel Unterwerfung dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg den Theaterpreis der Faust eingespielt. Der Schauspieler Edgar Selge gab damals ein fulminantes 3-stündiges Bühnensolo inszeniert, hatte die Intendantin Karin Bayer selbst. Nun also erhoffte man sich auch einen weiteren Erfolg mit Houellebecqs neuestem Roman Serotonin, diesmal nicht als selbstquälerisches Solo, das wäre sicher ein bisschen zu viel an Fortsetzungs- oder gar Serienstrategie, sondern als grellbunte Show. Falk Richter, der zuletzt in Hamburg am Königsweg von Elfriede Jelinek zum monströs medialen Spektakel aufblies, hat sich nun Houellebecqs Fantasien gestellt und Michael Lages sah zu.
Zu viert und im Bademantel fällt uns Houellebecqs Ich diesmal kollektiv ins Haus. Die Herren, die alle den Agraringenieur Florent-Claude Labouste darstellen, im Chor oder abwechselnd sprechend, könnten aber gut und gern auch zu dritt oder im Dutzend auftreten.
Alle Männer sehnen sich nach unverbrauchten, umweltbewussten, einem Dreier gegenüber aufgeschlossenen Mädchen.
Zumindest fast alle Männer. Ich in jedem Fall.
Falk Richters Inszenierung will vor allem und sofort zeigen, dass fürs Erste nirgends Individualität aufkommen wird in der Leidenslitanei von Monsieur Florent. Zwei Frauen unterbrechen und kommentieren zwar aus einer Loge im ersten Theaterrang herab die losbrechende Suada lächerlicher Männlichkeit und sie steuern dankenswerterweise auch Medizinisches bei zur Geschichte dieser kollektiven Depression des Maskulinismus, aber an zentraler Stelle, in einem der wenigen Momente tatsächlich möglicher Liebe, übernimmt sogar auch noch eine dieser Frauen die Rolle von Houellebecqs Ich. Aber wie viel Ich auch immer im Einsatz ist, nur darum geht es halt in letzter Konsequenz. Einmal mehr gräbt der Autor sich ganz tief hinein in die selbstzerstörerische Analyse eigener Belanglosigkeit. Das ist die banale und leider überhaupt nicht abendfüllende Wahrheit. Einer, der sich selbst als Weichei charakterisiert und aufgrund der serotoninhaltigen Medikamente gegen die Depression selbst in raren Fällen von Begierde eben leider auch als Schlappschwanz, erzählt langatmig und ausschweifend von einem Leben, das immer zu und immer wieder schief geht. Was sehr bald sehr vorhersehbar wird. Und das liegt eben nicht nur am bloß gelegentlich boshaft witzelnden vor sich hin Gelaber dieses Quartetts aus lauter Abziehbildern. Auch Falk Richters Inszenierung gelingt es hier anders als bei Jelinek gerade nicht, die prinzipiell monomane Struktur des Textes wirklich aufzubrechen und szenisch zu gestalten. Auch dann nicht, wenn tatsächlich mal ein Gegenüber ins Spiel tritt. Meist ist das eine Frau, für die dann das Ich des Romans vorzugsweise all das Müllvokabular hirnlos schwanzfixierter Macho-Männer im Vorrat hat. Die erste dieser Frauen wird allerdings und immerhin von einem der Ich-Doubles gespielt, will sagen, wenn dieser Monsieur Florent liebt oder auch nur begehrt, begehrt und liebt er natürlich auch wieder nur das eigene Selbst. Verstanden, abgehakt, langweilig. Spät erst, kurz vor der Pause, bekommt der Abend einen Hauch von Dimension beim einzig verbliebenen Jugend- und Männerfreund Emeric, Sohn aus alter Adelsfamilie, versenkt sich Monsieur Florent nicht nur in der Erinnerung an Pop-Ikonen der 70er Jahre, sondern lernt auch Schießen mit schwerem Gerät sowie Ideologie von noch schlimmerem Kaliber.
Wer nicht den Mut hat zu töten, hat nicht den Mut zu leben.
Wer nicht den Mut hat zu töten, hat nicht den Mut zu leben.
Emeric ist eigentlich Ökolandwirt und bringt sich um in einem feurigen Aufstand französischer Bauern gegen die Strukturen der EU. Ab hier driftet auch Houellebecqs Ich massiv in finale Fantasien, will den vierjährigen Sohn der Ex-Geliebten abschießen mit monströsem Kriegsgerät, schafft aber auch das nicht, wie er ja nie etwas wirklich schafft. In einem Wohnsilo an der Pariser Peripherie bereitet er schließlich das eigene Verschwinden vor. Text und Stück rufen dieses Aus-der-Geschichte-Gehen zum fundamentalen Fanal aus.
Und heute verstehe ich den Standpunkt Christi, seinen wiederkehrenden Ärger über die Verhärtung der Herzen. Da sind all die Zeichen und sie erkennen sie nicht.
Muss ich wirklich zusätzlich noch mein Leben für diese Erbärmlichen geben? Muss man wirklich so deutlich werden?
Offenbar ja.
Und bestenfalls in derart lakonischen Momenten vermittelt die Bühnenfassung des Romans eine Art Ahnung von Energie, wenn auch negativer. Wer sich Vorteile erhofft von der restlosen Vertilgung wertlosen, weil nichtswürdigen Männerlebens, mag auch an Houellebecqs Selbstbezichtigung seine oder ihre Freude haben. Das Theater aber profitiert davon in Hamburg eher nicht.
Mit der Uraufführung von Michel Houellebecqs Roman Serotonin beginnt am Hamburger Schauspielhaus die neue Spielzeit. Michael Lages war für uns in Hamburg. Wir befinden uns im Jubiläumsjahr des Bauhauses, das vor 100 Jahren von Walter Gropius und Henry van der Velde als Nachfolgeinstitution der Weimarer Kunstschule neu gegründet wurde. Der erste und berühmte Leiter war der Architekt Walter Gropius. Im Jubiläumsjahr also gehört natürlich die Eröffnung des Bauhausmuseums in Dessau zu den Höhepunkten. Zum ersten Mal ist jetzt die Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau umfassend zu sehen. Eine Sammlung, die 49.000 Exponate umfasst und damit die zweitgrößte Sammlung zum Thema Bauhaus überhaupt ist. Carsten Probst, Sie waren schon bei der Eröffnung morgen um und im Museum und um das Gebäude herum. Was meinen Sie, ein gelungener Baukörper, ein passender Museumsbau?
Ja, Frau Lückert, es soll ja nach dem Willen der Stiftung Bauhaus und auch der Architekten keine Konkurrenz zu den historischen Bauhausbauten sein, sondern eine eigene Interpretation. Aber die Tradition, die Bauhaustradition schimmert natürlich trotzdem durch. Von außen ist es ein großer, rundum verglaster Gebäuderiegel, der also in den Stadtpark hineinragt und der unter bestimmten Licht- und Wetterbedingungen die Umgebung spiegelt, unter anderem dann wieder aber oder zum Beispiel auch abends ganz transparent wirkt. Das Erdgeschoss ist innen dann auch tatsächlich fast rundum als verglaster Raum erfahrbar. Man kann also überall nach draußen schauen, so wie wir das beispielsweise auch von der Berliner Nationalgalerie kennen oder eben vor allem natürlich auch von den großen Glasfronten des Bauhaus-Hauptgebäudes von Walter Gropius hier in Dessau. Der eigentliche Museumsbereich ist dann ein Stockwerk drüber, ein sehr langer, fast freitragender Saal, in dem sich eben die Sammlung des Bauhauses Dessau ausbreitet, zumindest 1200 Objekte. Das ist eine Black Box, könnte man so sagen. Also die Wände sind schwarz gestrichen, sodass die Architektur eigentlich völlig hinter den Exponaten zurücktritt. Die Exponate werden dann durch sehr ausgeklügelte Lichtführung inszeniert und gleichzeitig bietet eben dieser große durchgehende Saal die Möglichkeit, frei fließende Bezüge zwischen den Objekten herzustellen, sehr flexibel in der Anordnung zu sein. Man möchte also jetzt keine starre chronologische Nacherzählung der Bauhauszeit in Dessau, sondern verschiedene thematische Schwerpunkte setzen, unter anderem auch Schülerinnen und Schülerarbeiten hervorbringen, vor allem von Frauen, von denen beim Bauhaus ja bislang auch eher weniger die Rede war.
Gut, jetzt haben wir schon viel vom Baukörper gehört. Nochmal ein bisschen genauer, was man für Exponate da sehen kann.
Das sind Exponate aller Art. Ich erwähnte es eben schon ein bisschen, der Schwerpunkt liegt auf Schüler- und Schülerinnenarbeiten. Also man möchte das Bauhaus in seinem Entwicklungsprozess vorstellen, nicht in seinen bloßen Ergebnissen. Man sieht also viele Studienarbeiten, viele Entwürfe zu unterschiedlichsten Medien. Man sieht Zeichnungen, man sieht Textilarbeiten, Bauhausteppiche beispielsweise. Man sieht wenig gesehene Entwürfe zu Möbeln oder zu verschiedenen Einrichtungsformen. Alles wirkt ein wenig einerseits skizzenhaft im Fluss oder eigentlich entwurfshaft auch in Malereien und kleineren Zeichnungen. Andererseits gibt es eben doch eine Vitrinenausstellung, die das alles doch sehr delikat aufbereitet. Also es ist eine Mischung der Eindrücke.
Die Dessauer Sammlung hat ja ihre Ursprünge noch in der DDR. Wird das auch gezeigt?
Das ist ein interessantes Kapitel, ja, weil die Moderne und das Bauhaus in der DDR ja eigentlich keine Liaison waren sozusagen. Es war lange als Bourgeois verfemt in der DDR, aber 1976 gelang es eben doch einem ehemaligen Bauhausschüler, Konrad Püschel, der in der DDR als Architekt arbeitete, die Stadt Bauhaus davon zu überzeugen, doch das eigene Erbe mehr zu würdigen. Und Dreh- und Angelpunkt dabei war eigentlich die Figur von Hannes Meyer, also des Bauhausdirektors, der Walter Gropius damals beerbt hatte, der dem sozialistischen Denken auch nahe stand. Und 1976 begann man also erste Bauhausobjekte in Dessau zu sammeln, in dem wissenschaftlich-kulturellen Zentrum, wie es bis 1986 hieß. Und das alles war damals natürlich auch politisch bedingt, weil die DDR ihr Wohnungsbauprogramm historisch damit begründen wollte.
Der frühere Direktor des Bauhauses Dessau, Philipp Oswald, der seinerzeit den Neubau des Museums mit angestoßen hat, hat heftige Kritik am Neubau geübt. Nun wurde er nicht einmal morgen zum Festakt mit der Kanzlerin zur Eröffnung eingeladen. Hat er einen Nerv getroffen mit seiner Kritik?
Ich denke schon. Er hat den Bau, wie gesagt, mit angestoßen und die ersten Weichen mitgestellt. Er ist nicht einverstanden mit dem Standort, mit dem jetzigen Standort, weil er ist eigentlich das Bauhaus, eigentlich das Museum gerne beim historischen Bauhaus angesiedelt hätte. Diese Bauhausstätten, die Weltkulturerbestätten des Bauhauses, deren wegen ja die ganzen Touristen, die über 100.000 Touristen jährlich nach Dessau pilgern, die sind nun 30 Fußminuten ungefähr vom Bauhausmuseum entfernt. Und er kritisiert das, er kritisiert auch diese Rundumverglasung, die sich jetzt kaum noch für Wechselausstellungen eignet. Das ganze Grundkonzept sei konterkariert und so weiter. Also es ist offensichtlich, dass sich dieses Museum von Oswalds Plänen sehr emanzipiert hat. Man möchte jetzt eher eine Passage für die Stadtgesellschaft in diesem Museum vereinen, also gerade im Erdgeschoss mit Diskussionen und Veranstaltungen aller Art. Wie dem auch sei, Frau Lückert, dass man Oswald also jetzt auslädt und inzwischen wieder eingeladen hat, wie ich gehört habe, das halte ich schon für eine sehr unsouveräne Geste der Stiftung und ich hoffe, dass sich das nicht weiter einreißt.
Danke, Carsten Probst. Morgen wird das neue Bauhausmuseum in Dessau eröffnet. Paul Celan, Rose Ausländer oder Selma Meerbaum, die auch die Anne Frank von Czernowitz genannt wird. Sie alle drei sind Lyriker, deren auf Deutsch verfasste Gedichte erst spät bekannt wurden. Heute nimmt die Dichterstadt in der Westukraine Autoren aus dem In- und Ausland sehr viel freundlicher auf, besonders bei einem jährlichen Lyrikfestival, das an diesem Wochenende zum 10. Mal stattfindet. An 26 Veranstaltungsorten gibt es verschiedene Lesungen, sodass die Besucher sowohl die Stadt kennenlernen als auch mit bekannten sowie neuen Talenten aus der Ukraine, den USA, Israel, Russland oder sogar aus Deutschland ins Gespräch kommen können. Sabine Adler hat sich für uns in Czernowitz umgesehen.
Dass der Prophet nichts im eigenen Land gilt, trifft in der Ukraine auf kaum jemanden so sehr zu wie auf Paul Celan. Als Sviatoslav Pomerantsev vor 10 Jahren das Lyrikfestival gründete, nannte er es Meridian Czernowitz, eine Anspielung auf Celans Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises 1960. Erst 40 Jahre später erfuhren die Einwohner seiner Geburtsstadt, dass der Poet im Ausland zu Ruhm gekommen war.
A Paule Celani ja uznal v начале 2000-ih godov.
Bis zum Jahr 2000 war er völlig unbekannt in unserer Stadt, weil er Jude war und auf Deutsch schrieb. Deutsche und Juden galten zu Sowjetzeiten als Feinde. Zumal, wenn sie, wie Paul Celan, ins westliche Ausland nach Paris flohen. Mit dem jährlichen Literaturfest erfüllte Sviatoslav Pomerantsev den Wunsch seines Dichtergroßvaters Igor Pomerantsev, die zu Sowjetzeiten totgeschwiegenen Autoren ins Bewusstsein zu rufen. Angetan von einem Lyrikfestival in der Westukraine waren von Anfang an auch die international bekannten ukrainischen Schriftsteller Yuri Andruchowitsch und Serhii Shadan. Sie sind wie immer auch dieses Jahr dabei, ebenso Neuentdeckungen. Festivalchefin Jewgena Lopata freut sich, dass Katharina Kalitko der Einladung nach Czernowitz gefolgt ist.
Die ist die größte poetische Entdeckung in den letzten 2 Jahren. Kommt selbst aus Winnica, Zentralukraine. Sie hat übersetzt auch ganz viel mit Schwerpunkt balkanische Sprachen. Und die ist so diese neue ukrainische weibliche Stimme in der Poesie. Auch mehrere Preise bekommen und die haben wir jetzt auch in unserem Verlag. und haben eben ihr letztes Lyrikband bei uns veröffentlicht. Also die ist für mich wirklich die größte Entdeckung der letzten Jahre in der Literatur, sowohl in Prosa als auch in Lyrik.
In ihrem Buch »Das Land der verlorenen Menschen« schreibt Katharina Kalitko über die Krim und deren Bewohner, denen die Heimat geraubt wurde. In ihrem neuen Band wird sie die Geschichte der Juden von Winnica erzählen, ein Erbe, das in der Ukraine zunehmend ins kollektive Bewusstsein rückt. Das Lyrikfestival hat sich nie als Elfenbeinturm verstanden. Seit 2014, dem Jahr der Krim-Annexion und dem Kriegsgewinn in der Ostukraine, will es, Vsyatoslav Pomerantsev zufolge, erklärtermaßen zudem ein Diskussionsforum sein. In der heißen Phase des russisch-ukrainischen Krieges haben wir klargestellt, dass das kein Bürgerkrieg ist und dass hier in der Westukraine auch keine Faschisten mit Kalaschnikow herumrennen, dass hier jeder Russisch sprechen kann, wenn er möchte, so wie ich das jetzt mit Ihnen tue, und dass man auch niemanden retten muss. Volodymyr Rafijenko entfloh dem Krieg im Osten. Der auch in Russland gefeierte Schriftsteller lebt heute bei Kiew, nicht mehr in Donetsk, wo die pro-russischen Separatisten das Sagen haben. Ihre Herrschaft wirkte sich ganz unmittelbar auf sein Schreiben aus. Er wechselte die Sprache. Als es hieß, man müsse mich vor meinem Land beschützen, beschloss ich, das nächste Buch auf Ukrainisch zu schreiben. Dafür musste ich die Sprache lernen. Ich habe Ukrainisch verstanden, aber nicht gesprochen. In Mondegreen, so heißt das Buch, geht es jetzt um mein alter Ego, das erkennt, wie sehr sich Denken und Erinnerungen verändern, je nachdem, welche Sprache man gerade benutzt. Im multiethnischen Tschernowitz finden alle Lesungen mehrsprachig statt. Zweimal im Laufe des Festivals treten die Autoren zu sogenannten Paraden an, die den Besuchern die Möglichkeit geben, in kürzester Zeit alle Poeten auf einmal kennenzulernen, einschließlich aller deutschen Teilnehmer, also Ronja Othmann, die den diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Publikumspreis bekam, Uta Ackermann, Lea Schneider und Björn Kulig.
In Tschernowitz war Sabine Adler. Im letzten Sommer wurde im NSU-Prozess am Oberlandesgericht in München das Urteil gesprochen. Jetzt, ein Jahr danach, sind immer noch viele Fragen offen. Im Berliner Haus der Kulturen kommen an diesem Wochenende besonders die Frauen zu Wort. Ehefrauen, Töchter und Mütter der Mordopfer, die als Anklägerinnen über viele Jahre versucht haben, ihr Wissen und ihre Analysen einzubringen. Sie fühlen sich bisher nicht angemessen gehört und wenden sich gegen strukturelle Ignoranz und Empathielosigkeit. In Gesprächen, Installationen und vor allem in Workshops, die unter dem Titel »Das bleibt« vom Haus der Kulturen angeregt werden, will man die Versäumnisse aufholen. Ob das gelingt, sagt Ludger Fittkau.
Am Anfang war noch Hoffnung, aber dann nur noch Dunkelheit, sagt die Ehefrau eines der Mordopfer in einem Filmausschnitt, der auf einem der 8 Monitore in der Eingangshalle des Hauses der Kulturen der Welt zu sehen ist. Die Dokumentarfilmerin Aysum Bademsoy hat die Familienangehörigen der Mordopfer während des gesamten Prozesses begleitet.
Mir war das sehr, sehr wichtig in dem Moment, wo ich das mitgekriegt habe. Also das war schon so, dass da immer Kleinunternehmer umgebracht wurden und Väter von Familien.
Gerade weil alle Opfer gut integrierte Kleinunternehmer und Familienväter waren, kann keiner der Angehörigen bis heute glauben, dass sie bloß zufällig von dem NSU-Trio ausgesucht wurden. Sie müssen stattdessen Helfershelfer vor Ort gehabt haben, die die Situation und Örtlichkeiten sehr gut kannten. So blieben auch nach dem Ende des Prozesses jede Menge Fragen, die der Sohn des ersten Mordopfers, Enver Schimschek, auch in diesem Film aussprach.
Ich kann nicht abschließen, weil ich das Gefühl habe, dass nicht alles dafür getan wurde, um alles aufzuklären.
Aber bis zuletzt hatte man den Familien nicht zugehört. So hat Adele Schimschek von Anfang an gesagt, ihr Mann sei sicher von Nazis ermordet worden, aber niemand nahm sie ernst. Man ließ die Familien bis 2011 allein. Adele Schimschek verfiel in eine tiefe Depression und ihre damals 14-jährige Tochter Semja musste sämtliche Kommunikation übernehmen.
Keiner kam an die Tür und hat geklingelt und gefragt, wie geht's euch denn? Was ist denn hier wirklich passiert? Keine Beratungsstelle, niemand hat uns angesprochen und meine Mutter, die kannte ja kein Deutsch. Sie wusste nicht, wo sie mal hingehen kann. Aber 2011, als es dann öffentlich wurde, dass es NSU ist, sind sie bei uns angestürmt. Nach 11 Jahren brauche ich doch keine Hilfe mehr. Wir sind so stark genug. Wir brauchen niemanden.
Erst als durch den Selbstmord von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, ein Selbstmord, der auch bis heute noch Fragen aufwirft, der Verhaftung von Beate Zschäpe sowie der Entdeckung der Bekennervideos, die Taten endlich aufgeklärt wurden, da stürzte sich zwar die Presse auf die Familien, aber von der Justiz, das heißt dem Staat, kam immer noch wenig.
Am schlimmsten war das, dass viele Familien in dem Saal das sich anhören mussten, was irgendwie diesen Familien zugute gesprochen wurde. Aber die Familien selbst, mit keinem Wort des Danks hat der Richter ein Wort an die Angehörigen gerichtet.
Im Haus der Kulturen der Welt konnte nichts Neues gesagt werden. Es ging eher darum, das Gedächtnis wach zu halten, da wir viel zu schnell vergessen. Und bis heute sind es im kollektiven Bewusstsein immer noch die Opfer der anderen und nicht unsere Opfer. Dies wurde doch sehr deutlich vor Augen geführt in diesem doch sehr bewegenden und emotionalen Abend. Adile Szymczek blieb stumm neben ihrer Tochter sitzen. Anders Elif Kubaschik, die Witwe von Mehmet Kubaschik, der das 8. Opfer war. Sie hat sehr kämpferisch immer wieder durchgesetzt, dass die Akten nicht geschlossen wurden. Wenn wir jetzt aufhören, sagte sie, dann wird es immer weitergehen. Und es ist ja weitergegangen. Der Mord an Walter Lübcke steht für die Familien der Mordopfer genau in dem gleichen Zusammenhang und geschah auch aus dem gleichen Netzwerk heraus. Davon sind sie felsenfest überzeugt. Aber es musste erst ein Deutscher ermordet werden, dass zumindest in Fragen der Akten, die unter Verschluss liegen, Bewegung kam. Zu Anfang der Veranstaltung wurde gesagt, dass die NSU-Morde ein Trauma für unsere Gesellschaft darstellen würden. Doch ist doch eher das Gegenteil der Fall. Bis heute wird verdrängt, dass ein aktives rechtsterroristisches Netzwerk existiert, das immer wieder mal Mordlisten erstellt oder Anwältinnen bedrohen kann, aber erfolgreich immer wieder als Einzeltäter verkauft wird. Und ebenso wird verdrängt, dass in einem Rechtsstaat Akten geschreddert und Beweise vernichtet wurden und sich Behörden hartnäckig der Aufklärung verweigern können, trotz unzähliger parlamentarischer Untersuchungsausschüsse. Genau diese Erfahrung, wie man die Aufklärung dennoch voranbringen kann, soll in einigen Workshops weitergegeben werden.
Ludgau Fittkau berichtete. Und nun die Kulturnachrichten heute von Susanne Lurweg und zunächst mit einer guten Nachricht.
Und zwar mit der Nachricht, dass der ukrainische Regisseur Oleg Sentsov im Rahmen eines Gefangenenaustausches zwischen der Ukraine und Russland freigelassen worden ist. Schon vor gut 2 Wochen haben wir bei Kultur heute darüber berichtet, dass die Chancen für den Filmemacher gut zu sein scheinen. Denn schon damals hieß es, der 43-Jährige sei bereits aus einer sibirischen Strafkolonie entlassen worden. Mehr als 5 Jahre saß der Künstler in russischen Gefängnissen. Sentsov hatte sich 2014 bei den Protesten auf dem Maidan engagiert, die für eine Demokratie in der Ukraine warben, und war deshalb von den russischen Behörden mit Terrorismusvorwürfen konfrontiert worden. Der vielfach ausgezeichnete Regisseur trat während seiner Haft zwischenzeitlich in den Hungerstreik. Kollegen aus aller Welt protestierten gegen die Inhaftierung, unter ihnen Wim Wenders, Pedro Almodovar und Ken Loach. Auch wenn Oleg Sentsov wieder frei ist, wird es wohl noch eine ganze Zeit lang dauern, bis er wieder an internationalen Filmfestspielen teilnehmen wird, beispielsweise in Venedig. Das Filmfest in der Lagunenstadt geht ja heute Abend zu Ende. Doch bevor die Stars und Sternchen über den roten Teppich laufen, besetzten erst einmal Klimaaktivisten die Flaniermeile. Mehr als 300 Demonstranten trugen weiße Overalls und hielten Banner hoch. Die Erde brennt, es ist Zeit zu kämpfen, schrieben die Organisatoren von Global Project auf ihrer Facebook-Seite. In ein paar Stunden werden dann wieder Brad Pitt und Co. den Teppich vor dem Palazzo del Cinema di Venezia bevölkern. Ob sie die Proteste aufgreifen, wissen wir nicht. Nur so viel. In dem mondänen Gebäude auf dem Lido wird am Abend unter anderem der Goldene Löwe für den besten Film verliehen. Wer ihn gewonnen hat, dazu mehr morgen in dieser Sendung. Das Buch Name, Waffe, Stern, das Emblem der Roten Armee-Fraktion, hat schon einen Preis gewonnen, und zwar den der Stiftung Buchkunst. Das von 3 Absolventen der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst recherchierte und gestaltete Buch zeige, wie aus Buchstaben und Bildern Waffen werden, heißt es zur Begründung. Das Buch war die Diplomarbeit, das Preisgeld ist in Höhe von 10.000 Euro.
Der Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine ist auch ein Thema in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Hier im Studio war Katja Lückert. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.